Hallo, mein Name ist Peter Scherrer und Sie hören einen Podcast für den Kulturkompass Mecklenburg-Vorpommern. Zu Gast bin ich bei dem Geiger Stefan Fischer. Der geborene Dresdner ist Mitglied der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin. Stefan Fischer ist Gründungsmitglied und Spiritus Rector von Musica Instrumentalis Schwerin. Musica Instrumentalis ist das älteste und einzige Ensemble Mecklenburgs, das sich die Aufführung von Werken des umfangreichen Musikerbes des Landes Mecklenburg-Vorpommern auf historischen Instrumenten zur Aufgabe gemacht hat. In diesem Jahr blickt das Ensemble auf eine 40-jährige Geschichte zurück. Guten Morgen, Herr Fischer.
Guten Morgen.
Sie können in diesem Jahr, was sich bald dem Ende neigt, 2024, zurückblicken auf 40 Jahre Musica Instrumentalis in Schwerin. Wenn Sie eine Bilanz ziehen würden, wie wird die ausfallen?
Ich bin zunächst einfach dankbar für diese Chance, die ich damals bekommen habe oder wir als Musiker bekommen haben, ein Ensemble zu gründen, was sich mit historischer Musik, mit alter Musik beschäftigt. Und dass das dann 40 Jahre halten soll und in verschiedenen Besetzungen immer wieder auch sich neu erfindet, das hätte damals natürlich niemand für möglich gehalten, aber so viele Sachen hätten wir damals nicht für möglich gehalten. Es war halt 1984.
Ich habe gelesen, Sie sind 61 geboren und 1982 kamen Sie nach Schwerin. Was war der Antrieb, als so junger Mann ein solches Orchester zu gründen?
Als ich 82 nach Schwerin gekommen bin, an die Schweriner Philharmonie, gab es ja damals zwei große Orchester in Schwerin, nämlich die Staatskapelle und die Philharmonie. Und ich habe in beiden Orchestern Kollegen kennengelernt, die ich zum Teil schon vom Studium her kannte. Bei diesem Studium habe ich auch historische Aufführungspraxis studieren können. Das war ein besonderes Privileg. Es war ein zunächst externer Vorgang, dass wir Unterricht bei Walter Heinz Bernstein, einem Leipziger Kantor und Cembalisten und dem Spiritus Rector der Leipziger Bachpflege, genießen durften. Und das war eine ganz großartige Sache. Wir haben dann sogar eine Art Staatsexamen da gespielt. Das hieß allerdings noch Kammermusik, weil es dafür ja gar keinen Namen gab und historische Aufführungspraxis, so wie das heute üblich ist, ja überhaupt nicht gelehrt wurde. Aber mit dem ganzen Wissen und mit dem, was ich da erlebt habe und gehört habe, immer wieder im Radio, auf Schallplatte und so weiter, bin ich dann nach Schwerin gekommen und hatte immer das Gefühl, irgendwie muss ich da was tun. Ein innerer Antrieb sozusagen. Und dann fanden sich eben auch Kolleginnen und Kollegen, die Lust hatten, mitzumachen. Und wir haben erstmal viel geprobt und dann irgendwann angefangen zu spielen.
Junger Musiker und konnten ja die Musik, die in Ludwigs Lust aufgeführt worden ist, die konnten Sie noch nicht so intensiv kennen. Können Sie sich an den Moment erinnern, was für tolle Musik es in Ludwigs Lust gab?
Also, das ist viel später gewesen. Wir haben angefangen mit Barockmusik. Also, unser erstes Konzert unter dem Namen Musica Instrumentalis Schwerin hat am 2. Juni 1984 stattgefunden, und zwar in der Schelfkirche. Und gespielt haben wir Emanuel Bach, Alessandro Marcello, Henry Purcell und Georg Friedrich Händel. Ach, Antonio Vivaldi war auch dabei. Also im Prinzip genau das, was man so als Barockmusik bezeichnet. Es ist erst 4, 5 Jahre später so gewesen, dass wir dann nach und nach andere Musik mit dazugenommen haben. Aus dem einfachen Grunde, weil ich ganz speziell bei unserem Unterricht in Leipzig bei Walter Ernst Bernstein drauf gestoßen worden sind, doch den Noten, die heute gedruckt, damals auch gedruckt wurden, eher mal nicht zu glauben, sondern zu schauen, was steht denn im Original da. Und die Landesbibliothek ist natürlich eine tolle Quelle gewesen. Das habe ich von Anfang an genutzt. Allerdings barocke Musik gab es da weniger. Es gab aber bestimmte Dinge, die schon einen Seltenheitswert hatten, ob das Tartini-Symphonien gewesen sind oder Violinkonzerte. Wir haben dann schon genau diese Quellen genutzt, die man jetzt für Bach-Kantaten natürlich letztendlich nicht braucht.
Wo kam dann der Punkt, wo Sie gesagt haben, wir werden in unserem Orchester unsere Musik verändern und mehr hier die regionalen Komponisten, die in gewisser Weise ihre Vorfahren waren in der Kapelle, denen werden wir uns jetzt widmen?
Ja, also meine Vorfahren hatten ja tatsächlich auch damit zu tun. Mein Vater hatte mich noch weit zur DDR-Zeit eben, als ich in Schwerin angekommen bin, in das Landeshauptarchiv geschickt, um doch mal zu schauen. Einer unserer Ur-Ur-Urväter war Vorreiter im Marstall in Ludwigslust, Christopher Pernotzki. Und der hat also offensichtlich sowohl Westenholz-Familie als auch die Rossetti-Familie kennengelernt und vielleicht auch mit ihnen zu tun gehabt, vielleicht die Konzerte gehört, wie auch immer. Aber das war um 1790 herum und ich habe immer gedacht, oh, da kommst du musikalisch sowieso nie hin. Das hat ja mit Barockmusik gar nichts zu tun. Und dann irgendwann sind wir gefragt worden, also irgendwann ist übertrieben, 1989 war ja Härteljahr und damals hat auch wirklich ein tolles Fest stattgefunden zu Ehren von Wilhelm Härtel. Da war in der Staatskapelle große Konzerte und da waren eben auch Kammerkonzerte und da wurden wir gefragt, ob wir ein Härtel-Konzert in der Schlossbibliothek spielen könnten. Damals noch mit Herrn Dr. Diko gemeinsam. Und dann habe ich gesagt, na ja, das probieren wir einfach mal. Ne? Und das haben wir auch gemacht und das hat wirklich allen auch großen Spaß gemacht. Und dann sind wir eigentlich drauf gekommen, wir könnten uns mehr auf solche Sachen konzentrieren.
Gab es in der Musikszene der klassischen Musik ja Menschenförderer, die gesagt haben, wir wollen, dass das gefördert wird, unser regionales Element an Musikgeschichte?
Also wir hatten wirklich Förderer, auch zur DDR-Zeit am Anfang war es vor allen Dingen die Schelf-Kirchengemeinde, die uns auch Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Dann später, als ich bei den Bausoldaten gewesen bin, 86 bis 88, also November 86 bis April 88, war es in erster Linie der Kulturbund der DDR, die sogar für uns ein Cembalo besorgt haben. Und da muss ich sagen, das ist schon eine ganz, ganz tolle Sache gewesen, dass der Kulturbund sich also so für uns eingesetzt hat, mit Konzerten, mit Probenräumen, damals im Haus der Kultur, also was heute Ataraxia ist, ne? Weil ich ja als Bausoldat jetzt nicht unbedingt so ganz gesellschaftskonform gewesen bin. Also das lag vor allen Dingen an einer besonderen Frau, die da Funktionärin gewesen ist. Aber es gab eben auch wirklich kompetente und sehr gute Funktionäre. Und das ist die Ursula Döhler gewesen. Ist vor 2 Jahren gestorben, die sich für uns enorm eingesetzt hat. Aber es war nicht die Prämisse, dass wir wirklich, dass wir als mecklenburgische Musik spielen sollten. Aber wir haben immer mal was gehabt. Auch als wir nach Estland gefahren sind, auch für den Kulturbund, noch im Oktober 89 hatten wir eine Tournee durch Estland, haben wir auch Wilhelm Härtel mitgehabt. Also das hat sich dann einfach so entwickelt.
Das Härtel-Konzert 1989 war sicherlich ein Meilenstein, oder?
Das war in dem Fall ein Meilenstein, ja. Wir haben also sowohl Werke vom Vater Christian Härtel als auch vom Sohn und unserem ehemaligen Hof Kompositeur Wilhelm Hertel gespielt. Und für uns war das ein Meilenstein. Aber auch die Staatskapelle hat damals eben Hertel gespielt. Eine geistliche Kantate, eine weltliche Kantate. Es gab wirklich viele besondere Konzerte, so wie es insgesamt, ja, muss man ehrlicherweise sagen, bis weit in die 90er Jahre hinein in Schwerin ganz, ganz exquisite und besondere Konzerte zu den Kammermusiktagen beispielsweise gab, wo wir auch regelmäßig dabei gewesen sind, auch zu den Tagen Alter Musik, wo wir immer dabei gewesen sind. Es war eigentlich, hat man sich schon auf das Erbe irgendwie besonnen, ganz anders als es heute ist. Da ist ja Tradition nicht mehr gefragt.
Haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.
Wann tritt das in Kraft?
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich.
Die Vereinigung der beiden deutschen Staaten, wie hat sich das auf Ihre Arbeit ausgewirkt?
Ja, zunächst mal dahingehend, dass wir plötzlich in der Lage waren, uns historische Instrumente zu besorgen. Wir haben ja als Kammerorchester angefangen, also mit 6 Geigen, mit 2 Bratschen, mit 2 Celli und einem Kontrabass und Cembalo. Und wir hatten alte Bögen, die noch während des Studiums für uns gebaut worden sind, aber wir hatten eben keine alten Instrumente. Und das war dann plötzlich möglich geworden. Und da hat sich allerdings dann auch eine Besetzungsänderung ergeben, weil einige Kolleginnen und Kollegen zu Recht gesagt haben, das wird uns zu viel, uns jetzt mit den barocken Instrumenten zu beschäftigen, das können wir so nicht leisten. Oder eine Kollegin hatte gesagt, sie unterrichtet und sie kann sich ja auch nicht zerteilen letztendlich.
Ja, und der normale
ist ganz klar.
Betrieb muss weitergehen.
Naja, wir waren ja alle im Orchester und insofern war das schon eine besondere Herausforderung, sich mit den alten Instrumenten dann auch intensiv zu beschäftigen. Es ist eine kleine Gruppe übrig geblieben und das haben wir dann aber erweitert, auch 1993 vor allen Dingen durch das Mecklenburgische Barockorchester, sodass es immer Musica Instrumentalis Schwerin als Kerngruppe gab und als Erweiterung dann das Barockorchester. Es sind wirklich viele gewesen, die auch eine gewisse Zeit einfach in Schwerin waren und gerne mitgespielt haben und dann woanders hingegangen sind, nach Berlin oder nach Rostock. Oder die Auflösung der Philharmonie hat natürlich auch damals ein schweres Loch gerissen, also auch personell, weil unsere Haus- und Hof-Cellistin damals nach Berlin halt gegangen ist. Es sind ja nicht alle Kolleginnen und Kollegen übernommen worden, also übernommen mit Probespiel natürlich in die Staatskapelle. Das ist mein großes Glück gewesen, was ich auch nie bereut habe, dass ich dieses Probespiel hatte. Ich bin im Gegenteil sehr dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe. Aber einige haben diese Chance genutzt, um auch woanders hinzugehen und sich weiterzuentwickeln. Und das war personell nicht ganz einfach. Aber es hat sich auch immer jemand gefunden, der gerne mitspielen wollte.
Kann man sagen, dass es dann ein festigtes Orchester war?
Es gab also eigentlich von Anfang an den gleichen Kreis von festen Musikern. Das sind 5 oder 6 Musiker gewesen in Schwerin. Also ein Quintett vielleicht mit Cembalo oder wie auch immer.
Und die sind auch heute noch in Schwerin?
Ja, das ist heute ein bisschen schwieriger, weil es sind schon welche im Ruhestand und es ist auch schon jemand gestorben. Aber das liegt einfach auch daran, dass wir alle älter geworden sind. Also wenn man bedenkt, dass das Ensemble eben seit 40 Jahren besteht und diese Kolleginnen und Kollegen seit 40 Jahren mitspielen, dann ist das heute schon ein bisschen schwieriger.
Gibt es noch weitere Wegmarken, wo Sie sagen, da haben wir wirklich der
der Bevölkerung hier, den Kunst- und Kulturinteressierten, den Musikfreundinnen und Freunden, da haben wir denen wirklich was gegeben aus unserer Region. Und das war von der großen, ja, von den Medien gut begleitet. Und würden Sie da noch zwei, drei Highlights in den 40 Jahren, fallen Ihnen die da ein?
Also es gab bestimmte Leute, die sich sehr dafür engagiert haben. Ganz oben an, ohne den Musikverein Mecklenburg-Vorpommern, wäre das alles nicht möglich gewesen, was wir dann, sagen wir mal, ab 1990 gemacht haben. Das muss man ehrlicherweise sagen. Zunächst 1990 und schon 88, als ich von der Armee wiedergekommen bin, hatte ich eine eigene Konzertreihe innerhalb der Philharmonie Musik in Mecklenburg. Das war aber nicht nur auf alte historische Musik begrenzt, sondern wir haben eigentlich alles gespielt. Wir haben auch Oratorien von Michael Baumgartl gemacht oder so. Also da war wirklich viel dabei, sehr umfangreich, so wie ich das heute eigentlich im Prinzip auch praktiziere, denn es ist ja nicht auf alte Musik beschränkt, was ich da für die mecklenburgische Musik versuche zu tun, vor allen Dingen für die Schweriner Musik. Der Musikverein hat nicht nur durch den Musiksommer, der für uns eine Plattform gewesen ist, wo wir regelmäßig spielen konnten und eben auch ich mich da auch ausprobieren konnte, nach Herzenslust, muss ich sagen. Der hat uns auch insgesamt zum Beispiel mit einer CD 1994 eine Möglichkeit geboten, die wir sonst garantiert nie gehabt hätten. Natürlich ist der NDR auch öfters dabei gewesen. Es gibt viele Aufnahmen beim NDR. Wir haben auch dort zum Beispiel das A-Moll-Cello-Konzert von Wilhelm Hertel produziert. Also es gab durchaus auch Unterstützung von Seiten der Zeitung oder so, eigentlich überhaupt nicht. Die haben das völlig ignoriert. Aber das ist, wie soll man das sagen, es ist halt der Prophet im eigenen Lande. Also wenn dann Grundton D kam und die haben dann Concerto Köln angebracht und die haben dasselbe gespielt, was wir auch gespielt haben, aber das war eben fantastisch. Da wurde eben, oder ja, ist bei den Festspielen ja ganz genau das Gleiche. Ich habe wirklich den Vorteil gehabt, dass ich konsequent versucht habe, meinen Weg zu gehen. Und ob das nun immer gut war oder, also am Anfang beispielsweise, das muss ich auf jeden Fall sagen, es ist ja nicht so gewesen, dass wir hierher gekommen sind und die Kultur gebracht haben 1982. Also es gab in diesen beiden großen Orchestern immer schon Musiker, die sich mit alter Musik beschäftigt haben, die Barockmusik gespielt haben, ob das die Camerata pro Musica Rediviva gewesen ist, ob das das Collegium Musicum gewesen ist, die auch regelmäßig Musik aus der Landesbibliothek gespielt haben, alles eingerichtet von Adi Strelo, dem Kollegen, erst Philharmonie, dann Staatskapelle. Und dann kommen junge Leute und sagen, also ich vor allen Dingen, aber wir wissen, wie es eigentlich gemacht wird. Also ich bin da bestimmt vielen Leuten auf die Füße getrampelt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich merke das ja an vielen Dingen, wo ich mich dann selber auch ein bisschen ärgere. Also wenn dann jetzt eben heute Sachen wiederentdeckt werden, die wir vor 20, 30 Jahren auch schon entdeckt hatten, beziehungsweise wo bei unseren Konzerten dann die alten Kollegen gesagt haben, spinnt ihr, haben wir doch schon vor 10, 20 Jahren gespielt. Also ich denke zum Beispiel an Sperrquartette. Also es haben natürlich die Streichquartette, Peter Schreier Quartett und Dietrich von Behr Quartett, die haben das auch schon gespielt. Und als wir dann 96 das erste Mal Sperger sozusagen für uns wieder entdeckt haben, da war das auch schon ein altes Lied, aber jetzt so zu tun, als ob das die ganz große Entdeckung ist und nur weil es auf CD hatten wir die Möglichkeit natürlich nicht. Wir haben beispielsweise Sperge und Rossetti Quartette zum großen Bachfest in 95 in Rostock gespielt. Also es gibt eben barocke Musik, die hier gemacht worden ist. Und dann gibt es das, was ich mit einer Kollegin gemeinsam als Ludwigsluster Klassik irgendwann mal, das war als Werbegag gedacht, in der Barockstadt Ludwigslust, die ja nun nicht direkt barock ist, haben wir gedacht, dann machen wir doch lieber Ludwigsluster Klassik. Letztendlich habe ich das auch dann versucht mit Leben zu füllen, also mit Musik zu füllen, aber das ist natürlich auch nichts so Außergewöhnliches gewesen. Es gibt woanders eben auch, ob das eine Sperger-Symphonie ist oder ob das eine Haydn-Symphonie ist. Ich glaube, das wird niemand so direkt auseinanderhalten können, wenn er das nicht vor sich liest.
Ja, aber solche Werbegags wie Ludwigsluster Klassik, die haben sich dann fortgesetzt.
Und das ist jetzt ein musikwissenschaftlicher Begriff geworden. Finde ich auch ganz super. Und ich bin meiner Kollegin noch sehr dankbar, dass sie das damals in die Runde geworfen hat.
Nach 40 Jahren haben wir jetzt über die Entstehungsgeschichte und über das, was Sie am meisten bewegt hat oder besondere Ereignisse genannt haben. Und gerade im letzten Jahr haben Sie 460 Jahre Staatskapelle Mecklenburg, haben Sie noch Aufführungen gemacht. Planen Sie noch Projekte, die uns an die gute Zeit erinnern, wo vielleicht Kompositionen aufgeführt werden, die wir ja noch nicht kennen? Sind Sie weiter in der Forschung aktiv?
In der Forschung bin ich sozusagen täglich aktiv. Also ich lerne wirklich fast täglich neue Musik, neue alte Musik, aber auch neue Musik kennen. Und das ist faszinierend. Letztendlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich eigentlich eher niemand dafür interessiert. Also ich habe schon verschiedene Vorschläge gemacht. Im nächsten Jahr, 2025, wird der Herzog, dem wir eigentlich unsere gesamte Kultur hier verdanken, 500 Jahre alt. Das ist Johann Albrecht I. Der hat die Staatskapelle oder die Hofkapelle damals gegründet, hat die Schlosskirche gebaut und so weiter und so weiter. Also der hat die Reformation in Mecklenburg vollendet, was ja praktisch unsere Geistesgrundlage gewesen ist. Und da könnte man natürlich viel machen, gerade in dieser Zeit des Beginnes der Staatskapellen, der Hofkapellenzeit, ist viel tolle Musik gemacht worden und bedeutende Komponisten, vielleicht unser bedeutendster Komponist, Thomas Mancinus, der dann später in Wolfenbüttel auch die dortige Kantorei gegründet hat.
Gibt es in dem Jubiläumsjahr von Johann Albrecht eine Musik, die man mit der Zeit verbindet?
Ja, klar. Ja. Musik von Thomas Mancinus gehört in die Gründungszeit der Hofkapelle. Also er ist als Kapellknabe einer derjenigen gewesen, die sozusagen die Hofkapelle mitgegründet haben. Und ist dann später auch ihr Hofkantor gewesen. Diese 40 Jahre sind ein Stück Musikgeschichte, ein Stück Schweriner Musikgeschichte und auch ein bisschen ein Sinnbild für das, was in Schwerin gewesen ist und was es eben nicht mehr gibt und worüber man auch gar nicht mehr spricht, ob das die Schweriner Philharmonie ist. Also Daniel Huppert, unser vorhergehender Generalmusikdirektor, der hatte mich zum Jubiläum 450 Jahre Staatskapelle gebeten, zu jedem Symphoniekonzert dieser Saison ein Stück mecklenburgische Musik herauszusuchen. Und das war eine relativ schwierige Aufgabe, weil das Programm der Symphoniekonzerte schon festlag. Also da gab es zum Beispiel Bruckner Dritte oder dann gab es Tschaikowski erstes Klavierkonzert und dazu die fünfte Symphonie von Prokofjew. Und dazu noch ein mecklenburgisches Werk jeweils rauszusuchen, das war eine echte Herausforderung. Habe ich aber geschafft. Also auch Dinge, die konzeptionell immer dazu gepasst haben. Also wir haben beispielsweise bei der Bruckner-Symphonie den katholischen Rossetti mit dazu genommen. Und zwei Salve Regina-Arien von der damaligen Sopranistin singen lassen. Das war ein wirkliches Erlebnis dann. Und danach die Bruckner-Symphonie. Und solche Aufgaben wären natürlich auch möglich, dass man also nicht nur das Werk einer Frau, abgesehen davon, dass ja unsere eigene Komponistin gar nicht dabei ist, sondern dass man eben sagt, dann probieren wir das doch nochmal. Jedes Symphoniekonzert, eine Ouvertüre zum Beispiel aus unserem Repertoire, die noch nie jemand gehört hat. Dann kommt 2027 ein besonderes Jahr, nämlich der 300. Geburtstag von Wilhelm Hertel. Und das ist nun mal in dieser Zeit einer der bedeutendsten Komponisten. Und auch die CD-Landschaft hat sich ja drastisch verändert, seit wir das erste Mal CDs aufgenommen haben und darauf auch Hertel ist. Und da bin ich nicht ganz unschuldig daran, was mich sehr freut. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass es massenweise Musik gibt von Wilhelm Hertel, die noch niemand kennt.
Planen Sie noch Projekte, wo vielleicht Kompositionen aufgeführt werden, die wir ja noch nicht kennen?
Also es sind Kleinigkeiten, die wir machen, Kleinigkeiten, die totalen Spaß machen. Also wir haben zum Beispiel für die staatlichen Schlösser und Gärten Musik aufgenommen, die in die Audioguides für den Schlossgarten in Ludwigslust, in Schloss Bodmer, im Schlossgarten Schwerin, Güstrower Schloss, Schloss Ludwigslust. Also ja, diese Sachen, wir haben da sehr schöne mecklenburgische Musik aufgenommen. Das sind kleine Projekte, die ich aber sehr, sehr gerne mache.
Das Gespräch wurde am 17. Dezember 2024 aufgezeichnet.